Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Haare sind was sehr Erotisches einerseits, wallendes Kopfhaar, prächtige Bärte je nach Vorliebe. Haare spielen auch eine erstaunlich große Rolle in Mythen, in Religionen, in der Literatur. Und um all das geht es in dem Sachbuch Und ewig lockt das Haar, gleich ein Thema hier in der Lesart. Seit gut 10 Tagen gibt es den Hashtag Dichter dran. Da schreiben Userinnen und User über Autoren kleine, oft sehr suffisante Tweets. Und zwar in der Art, in der nach ihren Beobachtungen öfter über Autorinnen geschrieben wird. Mein Kollege Gerd Brendel hat sich diese Tweets angesehen und mit einer der Dichter dran Initiatorinnen gesprochen.
3 Frauen saßen zufälligerweise gleichzeitig gelangweilt, das heißt nicht gelangweilt, wir prokrastinierten vor uns hin.
3 Frauen, ein klassisches Motiv. 3 Grazien bringen Anmut, Schönheit und gute Feierlaune. Und die 3 Göttinnen, Aphrodite, Hera und Athene, streiten auf einer Hochzeit um den begehrten Miss Olympia-Titel. Im aktuellen Fall geht es allerdings um die 3 Autorinnen Nadja Brügger, Güzin K. und Simone Meyer, die statt auf einer griechischen Hochzeit Anfang des Monats in einem Züricher Wohnzimmer zusammenhocken.
Wir hätten alle 3 Dinge schreiben sollen. Yeah. Die Nadja Brügger ihre Dissertation, die Güzin K. ihr nächstes Drehbuch und ich meinen nächsten Roman.
Die 3 Göttinnen buhlten bekanntlich darum, von einem Playboy namens Paris einen Apfel mit der Aufschrift »Der Schönsten« überreicht zu bekommen. Auch im Fall ihrer 3 Schweizer Geschlechtsgenossinnen ging es um den männlichen Blick auf weibliche Reize. Allerdings, und hier nimmt die Geschichte eine entschieden andere Wendung, statt den männlichen Blick auf Frauen zu verinnerlichen, wie die 3 Göttinnen, ärgerten sich Brückner, K. und Meyer über die fortgesetzte Objektivierung. Genervt von einem Rezensenten, der die irische Kollegin Sally Rooney als
aufgeschrecktes Reh mit sinnlichen Lippen
beschrieb, beschlossen die 3 in der Nacht vom 2. August zu handeln.
Wie lange müssen wir uns diese großväterlichen Kritiken noch gefallen lassen?
Twitterte Nadja Brügger.
Und ich schrieb so unten dran, ja, du hast recht, vielleicht probieren wir es doch einfach mal umgekehrt und drehen den Spieß um.
Und zwar unter dem Hashtag Dichter dran, wo seitdem vom Klassiker bis zum Gegenwartsautor Dichter rangenommen werden. Arthur Miller zum Beispiel.
Als Ehemann von Marilyn Monroe hatte er keine Schwierigkeiten, einen Verlag zu finden.
Lautet ein Tweet. Bertolt Brecht
sorgte früh dafür, im Windschatten seiner Liebhaberinnen wie der großen Helene Weigel etwas Unsterblichkeit zu erlangen.
Güzin K., 3. August. Ernest Hemingway
zeigt in seiner Fisch-Novelle, wie famos ein Mann scheitert, wenn er sich statt der Beschreibungen von Familie, Pferden oder Lifestyle-Themen an den großen Fragen der Weltgeworfenheit versucht.
Sibylle Berg, 9. August. Auch die Klassiker werden nicht verschont, zum Beispiel Heinrich von Kleist.
Da kann man natürlich sagen, eben der hat sich an Figuren wie der Penthesilea oder dem Käthchen versucht, Frauenfiguren, und da war ja das Scheitern schon vorprogrammiert. Also so wie man das als Frau ja auch oft hört, wenn man Männerfiguren entwirft, die dann irgendwie den männlichen Kritikern nicht passen.
Nach 2 Wochen unzähliger Tweets ist Simone Meyer immer noch überrascht über das euphorische Medienecho.
Verrückt, verrückt. Ich meine, wir haben es bis in den Guardians, bis in die Times geschafft.
Erstaunlich, zumal Meyer in ihrer Arbeit als Kulturredakteurin in der Vergangenheit das genaue Gegenteil erlebt hat.
Ich habe das relativ bald bei mir eingeführt, dass ich über Männer auch so schreibe wie andere Kollegen über Frauen.
Zum Beispiel über die Lesung eines Schriftstellers im Rentenalter.
Das war ein 60-jähriger Mann mit sehr engen Lederhosen. Ich fand, das sieht, ey, Leute, wie sieht der denn aus? Und das habe ich geschrieben und das fanden dann auch wieder ein paar Leute. Bist du sicher, ist das nicht total sexistisch, wie du jetzt über den schreibst?
Meyer antwortet mit einer Gegenfrage.
Für mich hängt es davon ab, wer ist in der privilegierteren Position, und da kann man das relativ einfach beantworten, oder?
Denn auf den sitzen im Literaturbetrieb wie anderswo Frauen eben weitaus seltener als Männer. Und wie geht es weiter? Unter dem Hashtag Dichter dran finden sich mittlerweile auch ein paar ziemlich weinerliche Tweets männlicher Autoren, und alles liest sich ein bisschen ernster. Meyers Verlag denkt über eine Veröffentlichung als Buch nach, und ich, weiß, männlich, freue mich schon auf meinen nächsten Reportereinsatz, auf einer Lesung eines männlichen, möglichst berühmten Autors. Mein Paris-Kennerblick auf diesen Gott der Literatur, seine Frisur, seinen Anzug und das ganze Drumherum der Inszenierung ist ihm gewiss.
Also Gerd Brendel will auch anders auf Männer gucken, angeregt von der Dichter-Dran-Initiative.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Rabenschwarz, vogelfrei und nah am Schicksal sind die neuen Gedichte von Arne Rautenberg. Das verspricht der Verlag Das Wunderhorn beim neuen Gedichtband von Arne Rautenberg. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat seine Gedichte schon mal geadelt als Höhepunkte aktueller Poesie. Sein neuen Band hat Sieglinde Geisel für uns gelesen und die Kritikerin ist jetzt hier im Studio. Der Band heißt ja Permafrost und wenn man Permafrost hört, da denkt man im Moment vor allem an die auftauenden Böden da im Norden, in Sibirien vor allem, eine der Folgen des Klimawandels. Ist Klimawandel denn ein Thema in diesen Gedichten?
Nicht unbedingt. Also wenn man es mit dieser Erwartung, die ich natürlich auch hatte, nach dem Titel aufschlägt, ist man eher ein bisschen enttäuscht. Es gibt zwar ein, zwei Gedichte, also eins heißt Hummelsterben und von der zweiten Blüte der Kastanienbäume ist die Rede, aber es ist dann doch viel ambivalenter und die Thematik ist viel breiter gespannt. Und ich glaube auch, der Titel, das ist auch ein sprachliches Statement irgendwo, weil Permafrost ist ja einfach auch ein tolles Wort und in Arne Rautenbergs Gedichte spielen gerade zusammengesetzte Wörter eine wichtige Rolle. Also er erfindet auch gern welche, Bärensonne oder Wolkenwünsche oder so.
Also insofern ist Permafrost ein Zeichen. Ist es auch ein Zeichen in seiner Schreibung? Denn das ist klein geschrieben. Ist der ganze Gedichtband durch klein geschrieben?
Ja, das ist wirklich ein Programm bei Arne Rautenberg. Und zwar signalisiert es auch, alle Wörter sind gleich wichtig. Und es ist nicht nur die Großschreibung, die er weglässt, sondern auch die Interpunktion. Es gibt fast keine Satzzeichen. Und wenn man den Rhythmus der Gedichte sich erschließen will, dann geht es doch vor allem um die Zeilenbrüche, wo das entsteht.
Der Arne Rautenberg, der ist auch bildender Künstler. Es gibt ja Autoren, wo das so ineinander fließt, wo auch die Gestaltung der Gedichte auf der Seite ganz wichtig ist. Wie ist das bei ihm? Fließt
ja,
das mit ein?
Das ist ein ganz wichtiges Element. Also wenn man das Buch einfach mal so durchblättert, dann sieht man schon rein visuell, wie unterschiedlich die gebaut sind. Und es ist auch oft, dass die Wirkung der Worte ganz viel damit zu tun hat, wie sie auf der Seite angeordnet sind. Also manchmal ist es die Zeilenbrüche wirklich, habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass nur ein Wort auf der Zeile steht. Dann geht es treppab von rechts oben nach links unten. Und ich kann das gleich mal in einem Gedicht demonstrieren. Das Gedicht heißt Außer mir. Es beginnt rechts oben und endet rechts unten. Ein Mann, den Trip ab, betrachtet das Meer und sieht einen Mann, der das Meer betrachtet. Sind wir angekommen. Und das wäre eine ganz andere Wirkung, wenn das einfach ein Satz wäre, den ich so vor mich hinlese.
Das klingt jetzt schön verspielt. Ist das ein verspieltes Buch oder ist es auch ein ernstes Buch?
Es ist beides. Also Arne Rautenberg schreibt ja auch viele Gedichte für Kinder. Das merkt man sehr. Also es ist sehr viel Witz darin und sehr viel Spiel. Aber zugleich ist es auch todernst manchmal. Also es ist so quasi eine Thematik zwischen Kosmos und Alltag, würde ich fast sagen. Und es gibt Gedichte, die sind einfach klassische, konkrete Poesie. Also ganz am Schluss ist ein Kreis aus dem Wort Silence gebaut, was man aber nur quasi in konzentrischen Kreisen dann wiederum nur von innen nach außen lesen kann. Das ist sehr hintersinnig.
Sie scheinen ja ganz schön angetan zu sein von dieser Überraschungskiste von einem Lyrikband. Haben Sie da ein Lieblingsgedicht?
Ich habe zwei Lieblingsgedichte, die ich gerne noch unterbringen möchte. Das eine ist eben so ein konkretes Gedicht. Das hat den Titel Wäldern. Und weil das klein geschrieben ist, weiß ich jetzt nicht, ist es der Plural von Wald oder hat er sogar ein Verb erfunden, das Wäldern heißt. Und bei diesem Dichter, also das ist man dann mit der Zeit auch auf alles gefasst. Und ich spoilere jetzt ein bisschen, sofern man das bei einem Gedichtband machen kann, weil er hat es nämlich so angeordnet, dass auf der Zeile nur zwei Buchstaben jeweils sind, nicht mal ein ganzes Wort. Und das Ganze sieht aus wie ein Pfeil nach unten. Und wenn ich jetzt diese Wörter zusammensetze und einfach lese, eben Spoiler, dann heißt es, die Bäume der Alleen reißen aus, lösen ihre Wurzeln, rennen zu Wäldern davon. Wenn ich versuche, das zu lesen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, dann klingt der erste Vers, sage ich jetzt mal, die erste Kolonne, die nach unten geht, so, die eb oi me de ra l e mr ei se na uns.
Und eben ja, sowas macht diese klangpoetische
Vorführung ganz großen Spaß. Und ich meine, wenn Sie nach meinem Lieblingsgedicht fragen, das ist das erste und das hat mich echt umgehauen. Also man macht diesen Band auf mit dem Titel Permafrost, weiß nicht, was einen erwartet. Dann liest man den Titel Wenn ich nicht mehr bin. Und das geht so. Wie ist es denn so, wenn ich nicht mehr bin? Fragte mein Sohn mich. Ich sagte es ihm. Es ist, wie es war, bevor du geboren. Du warst noch nicht da, du hast nicht gefroren, du hast nichts vermisst.
Du hast nichts gesehen, als du noch nicht sahst. Du hast nicht gelitten, als du noch nicht warst. So wirst du nichts sehen, wenn du nicht mehr bist. So wirst du nicht leiden, wenn das, was war, ist. Das ist doch ein Geniestreich.
Und würden Sie uns auch erzählen, was Sie daran so gepackt hat?
Ja, was mich daran gepackt hat, ist einerseits diese seltene Fähigkeit, das ist ein Gedicht, das ist so einfach, dass jedes Kind es versteht. Und eben, es richtet sich ja auch an ein Kind, das diese Kinderfrage stellt. Und zugleich hat es eine enorme Tiefe und es ist perfekt gebaut. Also das ist wirklich, ja, er spielt mit dem Reim eben, saßt und warst. Es ist aber nicht ein durchgehendes Prinzip. Der Rhythmus stimmt und am Schluss, dass er in diesen 5 Worten das ganze Gedicht zusammenfasst, wenn das, was wahr ist, nämlich, dass man eben nicht wahr oder nicht ist, da finde ich, kommen so viele Sachen zusammen. Das ist einfach perfekt gebaut und ja, also mir hat das ungeheuer gefallen.
Sie haben eine begeisterte Sieglinde Geisel gehört. Wir haben gesprochen über Permafrost, den neuen Gedichtband von Arne Rautenberg im Verlag Das Wunderhorn erschienen mit 88 Seiten. Kinder der Revolution, so nennt sich eine Gruppe von Frauen in Caracas, der Hauptstadt Venezuelas. Diese Gruppe zieht durch die Stadt im Namen der bolivarischen Revolution, bedroht sie Menschen, sie stiehlt, sie enteignet, am Ende tötet sie sogar. Von diesen Kindern der Revolution erzählt die Autorin Carina Sainz-Borgo in ihrem ersten Roman Nacht in Caracas. Carina Sainz-Borgo wurde in Venezuela geboren, heute lebt sie in Spanien im Exil und ihr Roman ist in dieser Woche auf Deutsch erschienen. Peter B. Schumann hat die Autorin in Berlin getroffen.
In einem malerischen Kreuzberger Innenhof liegt das Amtenbuch, die traditionsreichste der drei Berliner Buchhandlungen für lateinamerikanische Literaturen. Carina Sainz-Borgo, die in Madrid lebende venezolanische Schriftstellerin, wollte während ihres kurzen Aufenthaltes in Berlin einen illustren Ort kennenlernen.
Qué bonito.
Die kleine dynamische Frau mit dem schulterlangen blonden Haar ist begeistert von der intimen Atmosphäre und der hier vorhandenen Fülle an Literatur ihres Kontinents. Sie findet zugleich venezolanische Autoren, die sie für sehr wichtig hält. Und natürlich steht neben der Kasse die Originalausgabe ihres Debütromans Nacht in Caracas. Er hat in Spanien bereits die 4. Auflage erreicht und ist in 22 Länder verkauft, nur nicht nach Venezuela.
Das Buch ist in Caracas noch nicht erschienen. Das Importsystem erlaubt nicht die Einfuhr von Büchern. Wenn noch nicht einmal Medikamente eingeführt werden können, wie können wir dann auf teure Bücher warten? Auch ist das venezolanische Verlagswesen völlig zusammengebrochen. Die wenigen Buchhandlungen, die überlebt haben, verkaufen antiquarische Bücher. Aber ich habe mit meinem spanischen Verlag eine kleine Sonderedition zu einem symbolischen Preis verabredet. Sie wird von der Universidad Católica Andrés Bello in Caracas, wo ich studiert habe, im Oktober publiziert. Wenn ein Gewinn übrig bleibt, dann soll er Studenten zugutekommen oder auch Professoren, um deren Gehälter zu bezahlen.
A becas estudiantiles o a profesores, porque también es muy difícil ahora pagar los sueldos de los profesores universitarios.
Der Titel des Romans Nacht in Caracas signalisiert einen düsteren Einblick in die venezolanischen Verhältnisse, in eine Gesellschaft, in der der Staat und seine diversen Organe zum Hauptfeind der notleidenden Bevölkerung geworden sind. Carina Sainz-Borgo vermeidet es, sie direkt zu attackieren, und nennt beispielsweise die paramilitärischen Schlägerbanden auf Motorrädern Motorizados de la Patria, Motorradfahrer des Vaterlands. Der Bezug dürfte jedoch selbst dem einfältigsten Zensor klar werden.
No tengo una censura ideológica, tengo una censura financiera.
Für Bücher gibt es keine ideologische, sondern eine finanzielle Zensur. Auch glaube ich, dass die Hierarchen des Regimes sich nicht für Literatur interessieren. Sie haben die wirklich einflussreichen kritischen Medien gleichgeschaltet, ins Internet vertrieben oder zum Schweigen gebracht. Mein Buch ist sehr realistisch, aber auch als Metapher auf die Situation, als eine große Allegorie zu lesen.
Es ist nicht der einzige venezolanische Roman, der einen Blick in den Abgrund der sogenannten bolivarischen Revolution wirft. Im Ausland ist eine ganze Reihe von ihnen erschienen, bei uns bisher nur Alberto Barrera Tiscas Werk »Die letzten Tage des Kommandante«, in dem er dem schier endlosen Sterben von Ex-Präsident Chavez eine satirische Seite abgerungen hat. Brena Tiska lebt, wie viele Autorinnen und Autoren, im Exil, weil sie in Venezuela keine Chance mehr sahen oder die Situation unerträglich fanden, wie die 29-jährige Karina Sainz Borgo.
La última vez que fui, sentí un país muerto.
Als ich vor 7 Jahren zum letzten Mal in Venezuela war, kam es mir wie ein abgestorbenes Land vor. Im Radio war immerzu die Stimme von Kommandant Chavez zu hören, der bereits im Koma lag. Von Plakaten und Häuserwänden starrten mich überall riesige Augen von Chavez an, ein Orwellscher Eindruck. In der legendären Buchhandlung Cruz del Sur lag nur noch Propagandaliteratur aus. Venezuela kam mir vor wie ein abgestraftes Land.
Auch dieser Ort ist inzwischen geschlossen. Und das gesamte Kulturzentrum um das Teatro Teresa Carreño, zu dem der Laden gehörte, dient nur noch Kundgebungen des Regimes. Die Verfügbarkeit von neuer Literatur ist massiv eingeschränkt. Selbst in der Nationalbibliothek.
La propia Biblioteca Nacional.
Dort sind reihenweise Bücher verschwunden. Als ich nach der Erstausgabe eines bekannten Schriftstellers suchte, war sie genauso wenig zu finden wie die von anderen Autoren und auch nicht meine beiden ersten Reportagebücher. Da sagte mir eine Frau, in einem Land, in dem es nicht einmal Brot gibt, wieso kümmerst du dich da um Bücher? Das mag ja vielleicht etwas frivol sein in diesem verarmten Land. Bücher halten dir doch unsere Vergangenheit fest. Und diese Zerstörung der Erinnerung ist für mich ein Akt der Gewalt.
Esto es para mí, eso es violencia. La desmemoria también es violencia.
Der Roman Nacht in Caracas von Karina Sainz Borgo ist bei uns im S. Fischer Verlag erschienen in der Übersetzung aus dem Spanischen von Susanne Lange. Haare sind ja heute ein großes Thema, wie zu vielen anderen Zeiten auch. Heute pflegen die Hipster hingebungsvoll ihre Vollbärte, Männer rasieren ihren ganzen Körper, viele Frauen rasieren sich gerade nicht mehr Beine oder Achseln, manche Frauen tragen Glatze, junge Männer tragen Dutz und so weiter. Das sind eigentlich glänzende Zeiten für ein Buch über Haare und so ein Buch hat der versierte Sachbuchautor Gerhard Stagun geschrieben und ewig lockt das Haar genannt. Guten Tag, Herr Stagun.
Guten Morgen.
Haare können ja sehr erotisch sein, erotisierend sein. Darüber schreiben Sie gleich in Ihrem Vorwort. Und überraschenderweise schreiben Sie da auch über die Haare als Sinnesorgan. Inwiefern sind denn Haare Sinnesorgane?
Naja, das ist eigentlich eine persönliche Erfahrung, die jeder hat. Ich meine, man muss nur über sein eigenes Haar drüber fahren und spürt, wie das Haar auf die Berührung antwortet. Oder wenn man fremdes Haar berührt, zufällig oder bewusst, dann merkt man auch, oder man wird berührt, dass sofort eine sehr intensive sinnliche Wahrnehmung da ist. Also das Haar ist tatsächlich ein Sinnesorgan.
Das ist eine Seite, die sinnliche, sinnenhafte Seite der Haare, die faszinierende Seite von Haaren. Andererseits, auch darüber schreiben Sie, zum Beispiel, wenn man jetzt in eine Dusche steigen will im Hotel und da liegt noch ein fremdes Haar herum, dann sind ja Haare alles andere als erotisierend und ganz im Gegenteil sehr abstoßend. Wie kommt dieser Gegensatz zustande? Wie erklären Sie sich das?
Naja, hier sieht man die ganze Ambivalenz des Haars. Es ist das Positive, der positive Aspekt, das Reizende, Sinnliche und es hat auch den negativen Aspekt. Den haben Sie vorhin schon genannt, mit Haaren, die man gern weghaben möchte vom Körper. Und besonders negativ ist das einzelne Haar besetzt. Ich habe die These aufgestellt, dass uns dieses einzelne Haar an den Tod gemahnt. Und da ist vielleicht auch wirklich was dran, auch weil man weiß, die Haare überdauern den Tod und existieren eigentlich eine lange Zeit weiter. Also dieses einzelne Haar hat etwas von so einem Lebensfaden, der da vor uns liegt. Ist natürlich alles unbewusst, aber ich glaube, das wirkt.
Als Memento Mori, das einzelne abgetrennte Haar. Jetzt, was Ihr Interesse an diesem Thema angeht, Sie haben vor diesem Buch ein anderes geschrieben mit dem Titel Der Peniskomplex. Da könnte man jetzt den Verdacht haben, dass Sie aber vor allem die erotische Seite der Haargeschichte interessiert hat.
Ja, das ist richtig. Sagen wir mal, das Thema geht natürlich eigentlich auch fließend aus dem anderen hervor, weil der Penis natürlich auch mit Haaren zu tun hat. Die sinnliche Seite des Haars hat mich fasziniert und dann ist natürlich da sofort klar, dass die Sinnlichkeit des Haars eigentlich die weibliche Sinnlichkeit ist. Die Männer mit ihren Haaren haben eher ein Problem. Ich meine, schönes Männerhaar gibt es auch, aber es ist doch eher selten. Die Männer haben meistens eher wenig auf dem Kopf.
Die Hipster mit ihrer Vollbartkultur würden Ihnen strikt widersprechen, fürchte ich.
Genau, das ist jetzt eigentlich eine neue Tendenz, also die jetzt nun auch schon einige Jahre währt. Vor allem legen die jungen Leute ja den Schwerpunkt auf den Bart. Das ist richtig offensichtlich. Da habe ich mir auch mal meine Gedanken gemacht, woher das eigentlich rühren könnte. Und ich habe den Verdacht, dass die jungen Männer durch die Irritation der jungen Frauen, die ja sehr mutig auftreten, sehr selbstbewusst, genau wissen, was sie wollen, dass die Männer unbewusst jetzt hier auf ihren Bart sich sozusagen besinnen.
Ein Rückzug auf männliches Territorium.
Ja, sie haben da noch das Letzte, was die Frauen ihnen nicht streitig machen können. Das ist meine These.
Wenn man jetzt in Ihr Buch hineinliest, eigentlich das erste Kapitel, was Sie so richtig angehen, das trägt die Überschrift Der Mensch und sein Restfell. Also wir haben ja eben kein Fell mehr. Das unterscheidet uns von unseren nächsten Verwandten, den Primaten. Ist deshalb vielleicht wegen dieser Differenz unser Verhältnis auch so schwierig, so ambivalent zu unserer Körperbehaarung?
Ja, ja. Wir wollen eigentlich nicht daran gemahnt werden, dass wir von Tierabstamm. Bei manchen Individuen ist es noch tatsächlich so, an Badeständen kann man das beobachten, dass manche Männer wirklich noch sehr viel Haar am Körper haben, wo man dann wirklich denkt, Mensch, also da ist eigentlich Darwins
Theorie. Da sieht man das Fell noch, ja.
Genau, da ist Darwins Theorie eigentlich tatsächlich bestätigt. Wobei man ja immer dazu sagen muss, wir stammen nicht vom Affen ab, sondern Affe und Mensch haben einen gemeinsamen Vorfahren.
Aber wieso haben wir eigentlich unsere Haare verloren im Lauf der Evolution? Sie haben sich ja auch mit den biologischen Fragen beschäftigt. Und wieso, um noch eine ganz ungerechte Seite anzusprechen, wieso verlieren eigentlich 3/4 aller Männer im Laufe ihres Lebens mehr Haare, als sie wollen?
Ja, das ist jetzt die letzte Frage, lässt sich einfach beantworten. Das ist eine rein hormonelle Angelegenheit. Also wie Sie jetzt bei mir sehen, ich habe mit meinem hohen Alter noch immer volles Haar. Das ist aber kein persönliches Verdienst,
beneidenswert.
Sondern ist einfach eine hormonelle Angelegenheit. Und das Testosteron, das nun bei Männern vorherrschend ist, mildert oder mindert den Haarwuchs auf dem Kopf, verstärkt aber interessanterweise den Bartwuchs. Das heißt, und diese Divergenz ist bis jetzt noch überhaupt nicht wissenschaftlich geklärt.
Und um auf den anderen Teil meiner Doppelfrage zurückzukommen, warum haben wir überhaupt unsere Haare verloren?
Weil wir sie nicht mehr brauchen. Die Evolution macht es so, dass sie das ausscheidet, was nicht mehr gebraucht wird. Und die Intelligenz des Menschen hat sozusagen das Haar überflüssig gemacht. In dem Moment, wo der von den Bäumen runtersteigt, braucht es dann eigentlich auch nicht mehr. Es stört sogar, um sich in der Savanne fortzubewegen.
Sie wandern mit Ihrem Buch durch ganz viele Bedeutungsschichten der Haare, Biologie des Haares, da waren wir gerade, Haar in mythologischen Erzählungen. Dann haben Sie ein langes Kapitel über die Religion und das Haar. Wenn wir da mal vielleicht bleiben, wieso sind so viele Religionen eigentlich so obsessiv mit Haaren beschäftigt?
Sie sind eigentlich gar nicht obsessiv mit Haaren beschäftigt, sondern nur mit dem Haar der Frau. Das Männerhaar ist auch wieder typisch, spielt in der Religion keine Rolle. Das Frauenhaar ist verteufelt und das geht Jahrtausende zurück. Das kann man schon in der Bibel eigentlich spüren. Und dann im Judentum ist es extrem, wird formuliert, dass alles Haar der Frau Schamhaar sei. Das ist eine sogenannte rabbinische Weisheit, die dann von den anderen Religionen eigentlich übernommen wurde, vom Christentum und dann jetzt natürlich auch vom Islam. Und im Islam ist diese Verteufelung des Haars eigentlich bis heute noch wirksam, während es in den beiden anderen Religionen eigentlich in das orthodoxe, in die orthodoxe Ecke abgedrängt wurde.
Und das hat was zu tun mit der Sinnlichkeit, die man Frauen zuschreibt und der Gefährlichkeit dieser Sinnlichkeit?
Ja, ich meine, das kann man historisch vielleicht so begründen, dass vor Mohammed die Frauen in der vorislamischen Zeit eigentlich sehr selbstbewusst aufgetreten sind, ihr Haar auch ins Spiel brachten, ist auch in der Lyrik gefeiert wurde. Und dann kommt der Gegenschlag mit der Islamisierung und dann wird das natürlich, diese Sinnlichkeit der Frau muss eingeschränkt werden und dann kommt das Schleiergebot. Das ist eigentlich in sich logisch, so schlimm das ist.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch über die Farben von Haaren, über diese klassischen Zuschreibungen, dass blonde Haare mit dem wahren guten Schönen assoziiert werden, historisch gesehen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Naja, hier haben wir es mit einem Klischee zu tun, aber mit einem Klischee, das wirklich jetzt 2000 Jahre alt ist. Von daher muss man diesem Klischee auch einen gewissen Respekt zollen. Schon in der Antike sieht man, dass das blonde Haar eine herausragende Rolle spielt, vielleicht weil es auch so selten war. Also man hat die Göttinnen, auch die Götter, hat man sich mit blondem Haar vorgestellt. Auch der Bezug zum Gold, zu dieser Leuchtkraft, zu dem Lichten ist da zum Wirken gekommen. Und
das muss sich ja dabei wahrscheinlich vor Augen halten, dass in den antiken Kulturen, wo das entstanden ist, blondes Haar extrem selten war, oder?
Ja, und umso mehr ist das Argument natürlich triftig, weil natürlich gab es in Griechenland auch blonde Frauen. Wenn Sie heute in Griechenland sind, werden Sie das auch bemerken. Aber es ist extrem selten, noch seltener als bei uns. Und dadurch kriegt es natürlich auch so eine unglaubliche Wirksamkeit. Das war auch im Islam so. In der Hochkultur des Islam waren blonde Frauen ungemein gefragt. Und also ich meine, das war das Höchste, wenn ein Adeliger in seinem Harem eine blonde Frau hatte.
Also und wieso hat sich dann aber auf der anderen Seite dieses sehr alte Klischee bis in unsere Gegenwart gehalten?
Sie meinen jetzt das Blondinen-Klischee, ja. Also diese Blondinenwitze, die jetzt, glaube ich, inzwischen ausgestorben sind.
Nein, ich meine auch den Blick auf blondes Haar als irgendwie wertvolleres.
Ja, ich meine, das ist in psychologischen Studien eigentlich nachgewiesen. Die Männer starren auf schönes Frauenhaar, aber am längsten starren sie auf blondes Haar. Und ich meine, ich kann es nicht so nachvollziehen, weil ich da diese Präferenz nicht habe. Aber es ist wahrscheinlich dieses, was damit verbunden wird. Der Mann meint unbewusst, hier einen Engel vor sich zu haben, also eine Frau, die es gut mit ihm meint, die weich ist, anschmiegsam. Und das ist natürlich eine totale Täuschung und ein Klischee. Aber das wirkt trotzdem. Klischees sind einfach auch wirksam.
Wie tief manche Sachen in uns stecken und wie viel sie mit den Haaren zu tun haben, dazu können Sie mehr lesen in dem Buch Und ewig lockt das Haar von Gerhard Stagun. Im Zuklampen Verlag ist das erschienen. Und bei all den Themen, die wir angeschnitten haben, könnte man denken, das Buch hat 500 Seiten. Sie sind aber mit 180 ausgekommen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Freitags machen wir immer die Bühne auf für Buchhändlerinnen und Buchhändler für ihre Empfehlungen. Und die kommen heute von Ansgar Weber aus Leipzig, aus der Buchhandlung Seitenblick. Guten Tag, Herr Weber.
Guten Tag.
Jetzt wollen Sie uns drei Bücher empfehlen und zuerst eine abenteuerliche Reise durch mein Zimmer. Das ist ein Buch von Karl Markus Gauss. Was hat Sie daran interessiert?
Ja, es ist nicht das erste Buch von Gauss, was ich gelesen habe. Es ist ja einerseits ähnlich wie so andere seiner, ja, sehr kulturgeschichtlich fundierten Reisebücher. Diesmal ist es so andererseits auch ein bisschen anders, weil es von den eigenen Räumen oder der eigenen Wohnung ausgeht, was ja auch schon im Titel steckt. Da geht es um Gegenstände, das kann der Brieföffner sein, der Koffer, das können Kleidungsstücke sein. Da geht es um Menschen, auch aus dem persönlichen, familiären Umfeld. Es können Freunde sein, es können auch ja, schöne Porträts, gibt es auch von Freunden. Und es kann um Bücher gehen und es ist immer eben verbunden mit Geschichte und Geschichten, die an diesen Dingen oder Menschen haften und mit Erinnerungen. Und was das so lesenswert macht, sind, glaube ich, mehrere Dinge. Zum einen reist man mit Gauss einfach durch Europa und lernt Europa auf eine Weise kennen, wie man es vorher nicht kannte. Man erfährt immer staunenswerte, aufregende Dinge, wie es im Titel so ein bisschen mit dem Abenteuerlichen anklingt.
Aber Moment, jetzt er reist durch sein Zimmer und gleichzeitig durch Europa. Das funktioniert über die Bücher und über die Menschen aus allen Ecken Europas, die er kennt, oder wie
also
geht das?
Also die Gegenstände, die er, habe ich vielleicht jetzt nicht so gut erklärt, die Gegenstände, die in der Wohnung sind dann, haben dann eine Geschichte, die, wo sie herkommen, einen familiären Hintergrund, der nach Südtirol oder nach Osteuropa oder zu den Donauschwaben führt oder das Fabrikat, die Firma, die es angefertigt hat, da gibt es einen Hintergrund, wo er dann was dazu erzählen kann, was er dann verbinden kann mit einer Reise, die er da mal irgendwann in die Gegend gemacht hat. Genauso ist es mit den Menschen. Daran sind immer Geschichten verbunden, die sich ja mit Europa verknüpfen können.
Europa und jede Menge Geschichte in einem Zimmer, in dem Buch von Karl Markus Gauss. Ihre zweite Empfehlung, da geht es weit hinaus aus einem Zimmer, womöglich jedenfalls Fliegen heißt der Roman von Albrecht Selge. Warum empfehlen Sie den?
Ja, der Selge schreibt ja sehr spezielle, sonderbare Bücher, das ist auch eins. Das hat mir schon auch wieder sehr gefallen, der Kosmos, der kleine Kosmos, der hier entsteht. Es geht um eine alleinstehende Frau, ja, die auch ihrem Lebensabend, denke ich mal, eher prekär entgegengeht, und sie wählt den Zug als ihre Wohnung. Sie rechnet das durch und sagt, sie kann sich eine Jahreskarte der Deutschen Bahn besser leisten als eine immer teurer werdende Wohnung, und bewegt sich im Wochenrhythmus regelmäßig durch das Land. Der Leser also, wir verfolgen ihren Weg, wir haben Teil an diesem eigenartigen Leben, an ihrer Wahrnehmung von Raum und Zeit, an ihren Begegnungen mit Menschen, die manchmal zufällig, einmalig sind, manchmal aber auch eben regelmäßig sozusagen vertraute Menschen sein können. Und das kann am Anfang ein bisschen konstruiert anmuten, verwischt vielleicht diesen Eindruck auch nicht gänzlich, aber trotzdem kommt man mehr und mehr in diese eigenartige Existenz rein, durch eine Sprache, die immer wieder neu ansetzt, die auch manchmal so ein bisschen auslässt, so ein bisschen fragmentarisch bleibt, aber immer wieder so sehr nahe an dieser Person herankommt und die dadurch diese eigenartige Existenz sehr schön schildert und wo so eine Lust des Autors doch spürbar wird, sich dieser Eigenart zu nähern, und wo dann in diesen ganzen Beobachtungen plötzlich auch dann sowas Poetisches oder auch Philosophisches, manchmal auch sowas Mystisches, so in einer Wendung, so wie absichtslos, und manchmal dann auftaucht.
Ich muss sagen, da finde ich ja schon die Grundidee toll, eine ältere Frau auf so eine Reise unaufhörlich unterwegs durch ein Land zu schicken. Ihre dritte Empfehlung, die kommt jetzt aus einem Leipziger Verlag, also da, wo Sie auch mit Ihrer Buchhandlung zu Hause sind, aus der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung. Und es geht um einen Autor, der so grob gesehen auch aus der Gegend von Leipzig stammt. Wolfgang Hilbig nämlich. Das Buch heißt Sphinx-Texte aus dem Nachlass. Was hat Ihnen daran gefallen?
Ja, also ich nehme, wenn es sich ergibt, gerne mal ein Buch mit Leipzig-Bezug. Das hat in diesem Fall ist es eben zweierlei, durch den Verlag, wie Sie sagten. Und Hilbig hat in den Jahren, wo zumindest der Haupttext Sphinx entstanden ist, hat er hier in Leipzig auch gar nicht so weit von der Buchhandlung gelebt. Also gibt es auch diesen Bezug. Und na gut, also wenn man Hilbig-Leser ist, dann hat man hier was Neues, bisher Unveröffentlichtes. Das ist schon mal was wert. Man hat einen Blick in die Werkstatt. Das sind ja Texte, die er nicht veröffentlicht hat, die er aber teilweise lange bearbeitet hat und die eigentlich wie fertig anmuten. Das ist schon mal sehr interessant zu sehen, welchen Grad die haben. Die wirken abgeschlossen, aber ihm hat noch irgendwas gefehlt. Beziehungsweise gibt es auch einen Text, der in 4 Versionen da ist. Das sieht man auch. Also jeder Text wirkt eigentlich sehr weit, aber er hat es immer noch mal anders gemacht und einmal sogar eine Gedichtversion von einem Motiv oder von einer Idee, die vorher in 3 Prosa-Fassungen gefasst ist, formuliert. Also das ist schon mal irgendwas Besonderes. Und dann, ja, ist es, also gerade dieser Haupttext Sphinx, der lebt also auch wirklich ganz stark von diesem Identitätsthema von Hilbig, wo er sich fragt, welches ist sein Ich und wo droht der Ich-Verlust eines Schriftstellers, der so stark auf das Schreiben als seine hauptsächliche Tätigkeit zurückgeworfen ist.
Und das ist auch für Nicht-Schriftsteller interessant, so eine Fragestellung?
Ja, also ich finde schon, es kriegt eher was Existenzielles, weil in der Erzählung doppelt sich sozusagen die Sicht oder die Perspektive des Ich-Figur mit der Figur, dessen Wohnung er aufsucht. Das schiebt sich so übereinander, das kriegt so was Bedrohliches, das hat was Existenzielles. Und es gibt, das ist auch noch vielleicht sinnvoll zu sagen, es gibt ein Nachwort, wo so ein bisschen diese biografischen Bezüge und auch die politischen und damit auch gesellschaftlichen Hintergründe dieser Thematiken aufgegriffen werden. Und damit erfährt man schon mehr als jetzt rein eng gefasst dieses Problem.
Das Nachwort stammt sicherlich von Michael Opitz, der dieses Buch herausgegeben hat. Sphinx, Texte aus dem Nachlass von Wolfgang Hilbig. 3 Empfehlungen von Ansgar Weber aus der Buchhandlung Seitenblick in Leipzig. Herr Weber, haben Sie ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.